Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast im Kulturmuseum Bern, um über ein Thema zu sprechen, das hochaktuell ist und es morgen auch noch sein wird, übermorgen vermutlich auch. Und zwar geht es um künstliche Intelligenz und zwar im Zusammenhang mit der Kultur. Die Menschheit entwickelt stets neue Hilfsmittel, um sich das Leben zu vereinfachen. Und eines dieser Hilfsmittel, die künstliche Intelligenz, kurz KI. Und nun stellt sich die Frage, was denn KI, die künstliche Intelligenz, für einen Einfluss hat, zum Beispiel auf das Leben von Künstlerinnen und Künstlern und auf ihre Arbeit. Zu Gast hierzu sind die Künstlerin und Kunstvermittlerin Patricia Schneider, tätig an der Hochschule der Künste in Bern, und der Lyriker und Autor Raphael Urweider. Nun, wo begegnet euch denn künstliche Intelligenz in eurem Alltag?
Ja, das ist natürlich schon eine gute Frage, weil es schon eine Definition verlangt.
Was künstliche Intelligenz ist.
Ja, genau, weil also es begegnet einem natürlich als Algorithmen sind auch künstliche Intelligenzen, und die begegnen einem ja, sobald man das Telefon aufschlägt oder auftut. Dann sicher beim, also sagen wir es mal, beim Übersetzen oder bei Webseiten, die auch sich selber übersetzen oder vorschlagen, sich zu übersetzen aus irgendwelchen Sprachen, die ich nicht beherrsche. Und ja, das Ding ist ja, man weiß es auch nicht so genau, wo das es einem immer begegnet, weil es ist, wir haben ja eigentlich vor 50, 60 Jahren haben wir erwartet, dass dann die künstliche Intelligenz als Roboter daherkommen.
Genau, genau.
Aber jetzt sind sie ja eher eben etwas wie Viren oder etwas Unsichtbares, nicht?
Also wir hatten ja immer dieses Bild von den aufeinander gestapelten Blechdosen, die dann als Roboter quasi unser Leben übernehmen würden. Das meinst du damit wohl, Patricia?
Ja, die Form sieht eigentlich eher so aus wie ein Smartphone, würde ich sagen.
Hier,
und
hier
alle diese Dienste,
auf dem Tisch, genau,
die wir dabei nutzen können. Also schon nur der Weg ins Kulturmuseum, da habe ich wahrscheinlich schon einige von diesen Diensten genutzt, die mir gezeigt haben, welches ist die beste Busverbindung. Mhm. Ich war leider noch nie hier und habe erst jetzt das Vergnügen, diesen Ort kennenzulernen. Hat mich zuverlässig hierhin geführt, mir die beste Verbindung raus geschrieben, mich wahrscheinlich unterwegs auch mit irgendwelchen Werbungen
gefüttert.
Genau. Also wenn es auf dem Smartphone war, sind die ja personalisiert. Da stecken auch ganz viele ganz viel Rechenleistung dahinter. Also ich könnte, wahrscheinlich sind eigentlich sämtliche Dienste, die uns das Leben so bequem machen, irgendwo verbunden mit künstlicher Intelligenz.
Mhm. Aber wie steht es jetzt mit euren Arbeitsfeldern? Du druckst Sachen, also du druckst auch unter anderem Kunst und bei dir ist es Lyrik oder so. Begegnet das
euch? So.
Oder so. Auch andere Texte, wollte ich damit gesagt haben.
Ja, ja, also ganz klar, also das, zum Beispiel das Übersetzen hat sich natürlich verändert. Also es gab jetzt auch schon so Übersetzerseminare, wo man darüber redet, wer verwendet es, und die meisten, die das bestreiten, lügen wahrscheinlich. Also es ist sicher, ja eben, das, also als Übersetzungshilfe, sagen wir mal, bei Lyrik funktioniert das sehr schlecht, also weil Lyrik übersetzen ist ja eigentlich wie, ja, sagen wir mal, ist ja ein Interpretieren eher als ein lineares Übersetzen, was imitiert werden kann. Dann begegnet es natürlich in der Recherche überall, nicht? Eben, also wie gesagt, über...
Ja, Schnellwissen, was zum Beispiel...
Genau, was heißt das und das? Oder Nachschlagen oder auch Bildersuche und so weiter. Dort hat es natürlich schon eine große Auswirkung, und auch Stimmgenerierung wird jetzt dann mal kommen. Und sagen wir mal, im Theater wird es auch schon sehr oft verwendet, sagen wir mal, mit also bei Plakatgestaltungen oder bei Live-Video, wo man dann die Gesichter verändern kann und so weiter. Also das habe ich alles schon gesehen. Ja, das ist so, was man künstliche Intelligenz nennt, nicht? Es ist ja eigentlich eine Art auch ein Kampfbegriff gewesen und wurde schon in den 50er Jahren erfunden, darf man nicht vergessen. Mhm. Und es wollten sich gewisse Wissenschaftler von der Kybernetik distanzieren, was eigentlich dasselbe ist, vernetztes, also Netzwerk, neuronale Netze. Und künstliche Intelligenz war eigentlich auch ein Werbebegriff, um Geld zu beschaffen, nicht? Also Kybernetik hat niemand gewusst, was gemeint ist damit. Und künstliche
komplizierter Begriff und, ja, und künstliche Intelligenz
kommt. Ist dann aha, ja.
Aber der Begriff ist so ein bisschen irreführend, weil Intelligenz
müsste auch definiert müsste werden.
Definiert werden. Ja. Und letztlich sind es ja vor allem Algorithmen, die in der Lage sind, Daten zu durchsuchen und wahrscheinliche Outputs zu machen.
Und Zusammenhänge und zu finden.
Die sind nicht unbedingt in der Lage, zurzeit jedenfalls noch logisch zu denken. Oder da passieren jetzt gerade gewisse Schritte offenbar. Aber ich finde, es tönt sehr gut, die künstliche Intelligenz. Und ich finde es auch ein bisschen gefährlich als Begriff, weil es ein bisschen suggeriert, man kann da ganz viel delegieren an diese Dienste und kann das Denken selber auch gerade überspringen.
Mhm. Also das heißt, hinter dem Ganzen steht immer noch ein Mensch.
Das ist, ja, das ist
nicht
natürlich es, Millionen von Menschen. Und das ist eben das, was jetzt, also was mich eigentlich am meisten interessiert an dem Thema, ist nicht die technische oder technologische Seite, sondern eher die soziokulturelle. Es braucht Millionen von Menschen, nicht nur in der Entwicklungsseite, sondern vor allem auch in der Sichtung von Daten und Korrekturen von was diese Algorithmen machen, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Und eben, nehmen wir mal Übersetzer. Früher hat jemand einen Vertrag gekriegt, sie übersetzen dieses Buch zu diesen und diesen Konditionen und sind dann zum Teil Urheber auch. Heute sagen die Verlage, wir brauchen keine Übersetzer mehr, wir brauchen nur noch Leute, die das Korrektur lesen.
Mhm. Und wer sind dann die?
Und das sind dann die Übersetzer von früher, die keinen Job mehr haben, die dann zu viel schlechteren Bedingungen, was die KI übersetzt hat, korrigieren müssen und verbessern und eigentlich immer noch praktisch den gleichen Job machen, aber einfach zu viel schlechteren Bedingungen. Mhm. Und die KI, also Miriam Whittaker von Signal, die jetzt Präsidentin von Signal ist, hat gesagt, dass sich eigentlich die Programmierung dieser künstlichen Intelligenz nicht entwickelt hat seit den 80er Jahren, sondern nur der Zugriff auf die Daten ist exponentiell vervielfacht, aber diese Daten müssen ja eben auch getaggt werden, also Bildbeschreibungen gemacht werden und so. Und das ist immer alles noch menschliche Arbeit. Also das wird in Billiglohnländern, also Big Tech stellt in Billiglohnländern Leute an, die nichts anderes machen, als sagen, auf diesem Bild hat es einen Baum und die Sonne scheint und so. Die schreiben den ganzen Tag solche Texte, nicht? Und dann sehen sie auch Furchtbares. Also sind dann auch alle psychisch belastet. Für weniger als $2 in der Stunde.
Ja. Und es kommt sicher auch noch darauf an, dass ich benutze diese Übersetzungsfunktion auch sehr oft. Und ich würde mir auch, wenn ich jetzt in einem Kontext Unterricht, könnte ich mir ja keine Übersetzerin leisten. Und dort, finde ich, kann man sagen, ja, das sind sehr praktische Tools und das bringt uns weiter. Aber ich glaube, man kann das fast nicht unabhängig von den jeweiligen Beispielen anschauen. Also wer verliert dann effektiv den Job? Und ich würde sagen, die meisten Kunstschaffenden, die sind sich ja gewohnt, ich einschließlich, neue Technologien sofort auszutesten, damit zu spielen, zu schauen, welche Möglichkeiten die bieten. Schlussendlich wird man trotzdem wahrscheinlich feststellen, die Berufsfelder verändern sich, klar, und die Kunstschaffenden werden halt andere Dinge tun. Und ich glaube nicht, dass das einfach jetzt uns überflüssig macht, aber wir werden wahrscheinlich etwas anderes tun. Und die Maschine kann dann die Webseite schon vorgestalten und der Gestalter oder die Gestalterin macht sozusagen das Feintuning und kann vielleicht auch mühsame, repetitive Arbeit an die Maschine delegieren.
Das denke ich auch, ja. Und ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Information und ästhetischer Arbeit. Also eben wie du sagst, wenn ich jetzt einen Artikel aus einer schwedischen Zeitung lesen will, weil der mich interessiert, dann bin ich froh, habe ich eine rudimentäre englische Übersetzung und verstehe, um was es geht. Aber ich lese ja dann diesen englischen Text nicht als schön geschriebenes ästhetisches Produkt oder so, sondern rein zur Informationsgewinnung. Und ja, also es gibt viele Beispiele, auch eben, sagen wir mal, Audioproduktion ist es doch eigentlich, es gibt so viele Dinge, wenn man Songs produziert oder so am Computer, die zeitraubend sind und die eigentlich nicht kreative Arbeit sind, sondern eher eben Programmierarbeit. Und wenn das mal übernommen wird, warum auch nicht, ne? Also wenn man per Sprachbefehl sagen kann, kannst du das mal zusammenschneiden, dass es Sinn macht, und dann passiert das. Ja.
Aber es braucht ja immer noch eine Kontrollfunktion hinterher.
Es braucht immer die Kontrollfunktion und die Auswahl. Also ich meine, viel ästhetische Arbeit ist ja auch entscheiden, für welches entscheide ich mich, Version A oder B. Und diese Dinge, das wird einem ja sicher nie abgenommen. Und
ja, und der ganze kreative Teil, also du jetzt gerade als Lyriker, oder? Mhm. Ich habe mal einen von diesen Übersetzungsdiensten gebraucht, weil ich irgendwie einen Vortrag halten sollte über einen Songtext. Und jetzt musste das auf Italienisch sein. Und so weit Italienisch kann ich, dass ich gemerkt habe, da wurde irgendwas übersetzt. Mhm. Es war die Maschine hoffnungslos überfordert mit gewissen, zum Beispiel nordamerikanischen Begriffen, Begriffen aus den USA, keine Ahnung, da hat es irgendwas übersetzt. Und nachher musste man wie drei Übersetzungen nehmen, um beim richtigen italienischen Wort anzukommen. Mhm. Und ich glaube, dort ist doch immer noch der Mensch dahinter entscheidend wichtig. Oder?
Ja, und es braucht dann eine kulturelle Bildung, weil sonst kann man nicht feststellen, was ist Blödsinn und was ist brauchbar. Mhm. Und ich glaube, dort muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht das Gefühl hat, ah, die Maschine macht's ja. Mhm. Die Maschine, die versucht, die sucht eigentlich aus einem riesigen Pool Daten zusammen und liefert die wahrscheinlichste Lösung. Das ist das, was sie tut. Deshalb finde ich künstliche Intelligenz auch immer ein bisschen ein schwieriger Begriff. Jetzt in den Künsten suchen wir oftmals nicht das wahrscheinlichste und gefälligste, sondern wir suchen auch Ausdrucksweisen, die sich von dem abheben. Deshalb sind das für mich manchmal auch so sehr unterschiedliche Dinge. Und klar kann ich als Künstlerin das nutzen, weil ich das ja wieder einordne, weil ich wieder auswähle und eventuell das selber auch nochmals umbaue und etwas Neues daraus kreiere. Aber die Maschine selber, finde ich, ist sehr limitiert, weil diese Datenmenge, die spült ja wahrscheinlich auch eher Stereotype und Mainstream nach oben. Und das steht auch gleichberechtigt nebst all den Daten, die interessant und wertvoll sind. Mhm. Und mich interessiert dann, wie sehen diese Prozesse genau aus? Weil das ist für mich als Nutzerin eine Blackbox. Wie ist das programmiert? Outputs bekomme ich, wenn ich einen Bildeditor verwende. Das ist sehr, sehr zufällig im Moment. Und das ist auch sehr schwierig, sowas zu kontrollieren. Mhm. Und ich schaue jetzt da gerade so nach drüben an die Wände. Da hat es eine Serie von Gumprints von Christoph Palmer und Bernhard Jordi, wenn ich es richtig sage. Und die haben Midjourney mit dem Auftrag gefüttert, dass sie zu Schweizer Songs Bilder kreieren sollen. Mhm. Und das sind interessante Resultate dabei hervorgekommen. Und trotzdem würde ich wieder behaupten, es ist recht zufällig, was dabei rauskommt. Ich weiß nicht, inwiefern sich das kontrollieren lässt oder wie oft man das tun muss, damit man als Gestalterin oder Gestalter eine gewisse Kontrolle hat, was schlussendlich für ein Bild generiert wird.
Eben der Zufallsfaktor, ich habe die gleichen Bilder auch angeguckt und bei einem mussten wir ja fragen, was jetzt da genau gemeint sein soll, was der Song dahinter ist, und bei ein paar war es relativ deutlich. Das Vreneli auf dem Gobgisberg. Relativ eindeutig. Es sitzt eine Frau auf einer Wiese, es ist gemalt wie irgendwie im 19. Jahrhundert oder im 18. Das ist klar. Aber der Chord von Stop the Shoppers hat offenbar der künstlichen Intelligenz mehr Probleme bereitet.
Ja, und also das mit dem Zufall finde ich sehr wichtig, weil es ist ja nicht nur zufällig, was das Resultat ist, sondern wir wissen auch nicht, welche Daten wir wem zur Verfügung stellen. Und das ist, finde ich, ein Riesenproblem. Also wenn ich auf Google Docs irgendwelche Texte verfasse, wird sich Google daran bedienen, das ist ganz klar. Mhm. Und sie werden die Kombination der Worte, die ich verwende, in irgendeine KI reinspeisen.
Aber ohne geht's ja auch nicht, oder?
Also nein, es geht. Die KI würde nicht funktionieren ohne Daten, aber wir haben
keine. Aber umgekehrt, du würdest auch nicht funktionieren, ohne dass du es irgendwo abgibst.
Ja, ich könnte auch eine Schreibmaschine verwenden letztendlich. Mhm. Es wäre einfach ein bisschen aufwendiger, oder ich könnte mich darum bemühen, Programme zu verwenden, die eben die Privatsphäre schützen und versprechen, dass sie das nicht machen. Also ebenso wie Signal. Signal ist wie WhatsApp, aber ist eine NGO, also die verdient, das ist kein Konzern, der Geld verdient damit unbedingt.
Deine Datensätze weiter zu pflegen.
Ja, also genau, weil das also KI funktioniert nur seit Hightech, während dem Neoliberalismus einem die Wahl gegeben hat, zwischen Privatsphäre und Profit zu unterscheiden. Also Anfang 2010er Jahre hieß es, Daten ist das neue Erdöl. Und jetzt können wir uns entscheiden, bezahlen wir für eine Webseite oder lassen wir Werbung zu. Das heißt ja nicht, dass wir Werbung zulassen, sondern wir lassen der Werbung zu, auf uns zuzugreifen.
Mhm. Eben das meinte ich, ohne das funktioniert es ja gar nichts mehr. Also man
ja, aber das ist nicht Gott gegeben. Das
nein,
ist Big
nicht.
Tech, die uns auch vorschreiben wollen, wie die Zukunft sein sollte. Und also auch die ganzen, sagen wir mal jetzt Neuralink oder so, die sagen, man kann jetzt Implantate machen, damit man Gehörlosigkeit heilen kann oder Blinde wieder sehend machen und so weiter. Das ist erstens eine sehr biblisch, nicht? Also die ganze Vorstellung des Heilens. Und zweitens geht es von einem Menschenbild aus, das mir extrem Angst macht. Also, weil es gibt viele Gehörlose, die sagen, wir sind nicht behindert, wir sind eine sprachliche Minderheit. Die wollen, also es ist nicht jedes Menschen Ziel, genau gleich sein zu wollen wie alle anderen Menschen und die gleichen Fähigkeiten zu haben und so weiter. Aber das ist die Big Tech-Vorstellung, dass man letztendlich dann den Mensch der Technik anpasst und nicht mehr umgekehrt. Nicht? Also, dass man so ein naives Bild hat wie Elon Musk oder so, wie die Welt mal sein sollte und wir leben dann alle auf dem Mars und unterdrücken dort die Marsmännchen oder so.
Falls es sie denn gibt. Aber
Neokolonialismus
auf dem Mars. Ich glaube, diese Definitionen von Wörtern wie Intelligenz und Normal, die sind auch ganz wichtig. Aber du hast ein Stichwort ins Spiel gebracht, das mir jetzt persönlich noch wichtig wäre, um darüber zu reden, und zwar das Stichwort Angst. Und die kleine Anekdote ist die, dass ich vor 2 Wochen in mein Auto gesessen bin, weil es draußen so geregnet hat, habe ich gedacht, jetzt nehme ich das Auto mit zum Kollegen heimzufahren, um zu arbeiten. Ich setze mich ins Auto und das Auto sagt, möchten Sie wieder an die Gundeldinger Straße? Dann habe ich gedacht, ja, Moment jetzt mal, da war ich doch, weil der Kollege wohnt tatsächlich an der Gundeldinger Straße in Basel. Und dann wurde mir plötzlich kam mir ein bisschen Angst hoch, muss ich sagen. Kennt ihr das, wo ihr das Gefühl habt, ihr geht plötzlich?
Ja. Also ich habe auch das Gefühl, ich bin Datenlieferantin, ob ich das will oder nicht. Und jemand anders, wenn ich jetzt genug Daten liefere, könnte auch jemand sagen, mach mir ein Bild im Stil von. Mhm. Und dann frage ich mich auch, wenn ich Bilder produziere, oder ich könnte sagen, schreib mir Texte im Stil von Raphael Urweider. Und das ist ja, natürlich haben wir hier in der Schweiz Urheberrechte, aber du müsstest ja dann beweisen, dass ich meinen Text sozusagen so generiert habe. Und da, finde ich auch, haben wir noch einige Gesetzeslücken. Und es gefällt mir auch nicht, dass da ein paar wenige Tech-Giganten das eigentlich kontrollieren oder selber vielleicht eben auch nicht mehr genau kontrollieren können, was diese selbstlernenden Mechanismen tatsächlich zusammenbringen. Weil diese Daten, die sind nicht neutral. Ich habe auch versucht, so Tests zu machen und zu schauen, ob ich die Maschine ein bisschen austricksen kann. Und habe zum Beispiel mit ChatGPT rumgespielt und gesagt, ich möchte jetzt gerne, dass ich ein Bildmotiv geliefert bekomme, das ganz innovativ ist, noch nie da gewesen. Und ich würde das gerne mit einer Aquatinta-Technik umsetzen. Das ist eine druckgrafische Technik, relativ eine alte Technik. Das Ergebnis war, mir wurde vorgeschlagen, ich solle doch eine Interaktion Mensch-Maschine darstellen mit Wissenschaftlern, männlicher Form, die an Computern arbeiten und Algorithmen entwickeln und solle das mit schönen Farbverläufen darstellen. Da kribbelt es mich auch ein bisschen. Also dann ist für mich die erste Frage, ist das wahnsinnig innovativ, dieser Vorschlag? Kann die Maschine wahrscheinlich nicht. Das Zweite, offensichtlich sind Wissenschaftler an Computern, die Algorithmen entwickeln, männlich. Und drittens, mit Aquatinta kann ich keine Verläufe machen. Also das wäre ein Fehler gewesen. Und wenn ich, ja, natürlich, das war ein Spiel, aber ich glaube, ich muss wirklich aufpassen, dass eben nicht ich mich verliere und sozusagen nur Lieferantin für die Maschine werden, sondern dass es umgekehrt ist und dass die Maschine Werkzeug sein kann und dass wir vielleicht als Kunstschaffende auch die kritische Stimme sein können, die darauf hinweisen, dass diese Daten zum Teil auch problematisch sind, die dazu verwendet wurden, diese Algorithmen zu trainieren und dass wir wirklich mehr Transparenz fordern. Es ist nicht herauszufinden, nach welchen Methoden diese Daten gefiltert werden. Das ist eine Blackbox.
Ja, was mir Angst macht, ist auch eben die Überwachung, also die Möglichkeit, Datensammlung ist ja nichts anderes als eigentlich eine groß angelegte Überwachung der Leute, die diese Daten generieren und verwenden und Standorte, Uhrzeiten und so weiter. Und das ist ja nicht mal der Staat, der das macht, sondern das sind irgendwelche Big-Tech-Firmen, die überall auf der Welt Sklavenarbeit haben, die in politischen, autokratischen Staaten arbeiten und dort ihre Geräte herstellen und so weiter. Ja, was ist denn, wenn du wenn du jetzt ein Fabrikarbeiter für Apple bist in China oder so, da hast du auch keine, das ist dann eigentlich diese Datensammlung eine direkte Bedrohung deines Lebens und deiner Existenz. Und wie können wir garantieren, dass das für uns nicht auch so ist, nicht? Also wir wissen es ja einfach nicht. Es ist eine Blackbox. Und wenn ich daran denke, was Social Media in vielleicht knapp 10 Jahren angestellt hat in der Gesellschaft und politisch und wie Konflikt und Spaltung und Antagonisieren der verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft Geld generiert, das macht mir Angst, nicht? Mhm. Also dass eigentlich durch Konfliktschaffung Geld generiert wird letztendlich.
Mhm. Und dann politische Macht auch verteilt.
Und das hat dann wirkliche Auswirkungen in unserer politischen Landschaft, also, ja, und in der Gesellschaft
auch. Ich wollte nur noch schnell auf dieses Wort Überwachung, zu sprechen kommen. Wieso Überwachung? Also die Firmen, die daran interessiert sind, deine Datensätze zu kriegen, die wollen ja nicht dich überwachen, oder?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht wissen. Vielleicht wollen sie mich nicht jetzt überwachen, aber sie wollen wissen, was ich vor 10 Jahren gedacht habe. Oder
und was du jetzt potenziell denken
und würdest. Und was ich wahrscheinlich wählen würde in den nächsten Wahlen. Und,
das ist so wie eine erweiterte Marktforschung quasi beim Individuum, wenn
ja,
man so will.
Ja.
Und du bist primär interessant als Kunde.
Also es ist eigentlich eine werbefinanzierte Überwachung und diese Daten wurden in den letzten 10 Jahren unglaublich konsolidiert und gehören jetzt ganz wenigen eigentlich. Also die anderen Suchmaschinen, die nicht Google sind, sind nicht schlechter als Google. Aber Google hat einfach sehr früh sehr viel Daten gesammelt und ist deshalb schwimmt oben auf, nicht? Und ich glaube auch eben, was diese Firmen für ein Narrativ haben, was jetzt diese künstliche Intelligenz sei und kann und auch die Ängste, die sie bei uns schüren, lenken eigentlich davon ab, dass es wahrscheinlich auch wieder eine Art Unterdrückungsinstrument letztendlich dann sein wird.
Aber Angst um konkret jetzt um eure Arbeit, um eure künstlerische Arbeit, habt ihr die?
Nein.
Nein, ich glaube nicht, das macht meine Arbeit nicht obsolet. Und wie ich vorher schon gesagt habe, nutze ich ja das bereits als Werkzeug oder versuche herauszufinden, wie das meine Arbeit sogar erleichtern könnte. Aber es ist, glaube ich, für mich auch eher so, die Angst bezieht sich mehr auf die Folgen, die das für unsere Gesellschaft hat. Mhm. Und dass es eigentlich auch so ein bisschen Fake News Mainstream fördert, weil es fördert das Normalste. Das Mainstream wird sozusagen nach oben befördert.
Mhm, nach oben geschwemmt, ja.
Und das Skandalöse auch gleichzeitig.
Das Skandalöse, ja. Das, was Aufmerksamkeit erregt. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Und etwas, das wir bis jetzt noch überhaupt nicht angesprochen haben, das mir eben auch Angst macht, sind die enormen Ressourcen, die diese Technologie verschlingt. Also der Ausstoß an CO2, das ist gigantisch. Und es ist einfach so bequem, alle nutzen es. Und es ist da schon so etwas in Gang gekommen, das mir scheint, dass wir nicht richtig einordnen können, zum einen, auch weil eine Transparenz fehlt und gewollt fehlt, weil viele Leute damit eben Geld machen können.
Und nicht Verantwortung übernehmen. Ne? Sie sagen dann auch, ja, der Algorithmus macht, was er will.
Also, genau. Mhm, und dort habe ich das Gefühl, müssen wir doch als Gesellschaft genau hinschauen und denke ich auch, dass die Künste vielleicht in der Pflicht sind, auch eine kritische Position einzunehmen.
Also etwas, was mir einfach auffällt, ich habe es eingangs gesagt, ist wir erfinden uns ständig Hilfsmittel als Menschen, um irgendwie unser Leben zu vereinfachen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, jetzt sind wir schon am Diskutieren, wie kann man das Ganze kontrollieren, dass dieses eine Hilfsmittel uns nicht über den Kopf wächst. Wie kann man das regulieren? Du hast jetzt gesagt, wir als Gesellschaft sind gefordert, aber es müsste natürlich noch viel weiter gehen.
Ja, es ist schon so, es sind sehr bequeme Dienste und die machen vielleicht auch ein bisschen denkfaul. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir so einen Dienst nutzen oder etwas gratis bekommen, ist es eben nicht gratis, sondern dann sind wir damit einverstanden, dass jemand das Nutzungsverhalten analysiert und für Werbezwecke und so weiter nutzt. Also da, finde ich, lohnt es sich schon mal auch zu fragen, was benutze ich eigentlich die ganze Zeit und mit welchen Konsequenzen?
Ja, und ich meine, die ganze Entwicklung technologisch und marktwirtschaftlich in der letzten Zeit hat uns halt auch so gemacht. Wir sind uns daran gewohnt, dass wir keine Ahnung mehr haben, woher unser Hut kommt, wer diesen Stift gemacht hat, unter welchen Bedingungen dieses Mikrofon hier hergestellt wurde. Wir sind uns einfach gewohnt, umgeben zu sein von Dingen, von denen wir letztendlich keine Ahnung haben und keinen Bezug, außer wir haben Geld dafür bezahlt oder so und wahrscheinlich wenig, wahrscheinlich viel zu wenig, weil sonst gäbe es all diese ausbeuterischen Konzerne nicht. Und ich glaube, dort ist halt, also das finde ich schon auch, ist eine Verantwortung, die die Kunst vielleicht hat, auch aufzuzeigen, dass nichts gratis ist und dass unser Leben hier genauso künstlich ist wie künstliche Intelligenz vielleicht.
Und ich finde es aber wichtig, dass es geht von mir aus gesehen auch gar nicht darum, ob man dafür oder dagegen ist, sondern wir uns bewusst sein, wir nutzen das ja bereits, aber dass man sich vielleicht mehr Gedanken dazu machen sollte. Und die Künste, sind ja so vielseitig. Also da ist von mir aus gesehen, sind wir noch weit davon entfernt, als dass das einfach übernehmen würde. Weil ich bin mir nicht so sicher, ob diese Spielereien, die man mit all diesen Tools machen kann, ob die so viel interessanter sind als das, was es bisher gegeben hat. Und interessant wird es ja dann, wenn es auf eine Kombination hinausläuft, dass die Kunstschaffenden sagen, da gibt es Werkzeuge, die sind sehr potent, die können mir etwas abnehmen und ich arbeite damit.
Ja, ich frage mich halt, ich meine, ich habe in der Schule noch 7 Jahre Latein gelernt. Ne? Also,
ich gratuliere.
Ja, absolut für nichts wahrscheinlich. Und doch habe ich manchmal das Gefühl, es hat irgendwas gebracht. Mhm. Also ich habe weniger Angst vor Fremdworten als andere Leute vielleicht. Wenn jetzt Kinder nicht mehr eine Handschrift lernen müssen. Also in der Bildung, finde ich, ist es ein bisschen problematisch. Ja, ich muss doch nicht Französisch lernen, der Computer kann ja Französisch.
Aber das hat schon längst ins Einzug gehalten.
Ja, also, ich sage ja nicht, dass das...
die Rechenmaschine, oder? Wie die eingeführt wurde.
Ja, da haben auch alle gedacht, es kann niemand mehr Kopfrechnen und ja, das hat dann nicht gestimmt.
Können auch also. Nicht. Also manchmal kannst du ja zugucken, wie Leute irgendwie beim Kopfrechnen vollkommen versagen und vor dir 17 plus 12 zusammenzählen. Und dann Moment und dann stehst du da und wartest, genau, bis die Person das eingetippt hat.
Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Eben die Frage ist, welches Wissen ist nützlich? Was ist, also ich kann auch keine Telefonnummer mehr auswendig und früher konnte ich viele. Mhm. Also braucht man ja auch nicht. Ne?
Das Handy ist wie eine Art externe Festplatte, oder?
Genau, aber die Lernprozesse können wir ja nicht, also die müssen wir vielleicht am eigenen Leib auch erleben, nicht? Mhm. Also nicht, dass wir jetzt alle wieder Schreiner und Maurer werden müssen oder...
Die braucht es immer noch.
Aber ich frage mich eben auch in der Kunst, weißt du, das Handwerk, ja, eben mal mir ein Bild, das ausschaut wie Aquarell. Muss ich dann noch lernen, Aquarell zu malen?
Ah, da würde ich sehr vehement dafür eintreten, ja, weil klar, ich finde genau dort passiert etwas Spannendes. Das ist, ich arbeite seit Jahren an der Schnittstelle analog-digital. Mhm. Und ich würde behaupten, das, was jetzt all diese Bildeditoren hervorbringen, das ist eben etwas anderes als das, was ich mit anderen Verfahren tun kann. Mhm. Und in dem Moment, wo ich in der Lage bin, zu sagen, ich kann alle meine analogen Druckprozesse verbinden mit maschinellen Druckmaschinen und jetzt vielleicht noch mit Bildeditoren, dann wird es für mich interessant. Und ich glaube, da ist das Analoge für mich überhaupt nicht obsolet geworden. Und ich würde sogar sagen, bei meinen Studierenden stelle ich fest, dass da ein riesiges Interesse ist an alten Technologien und an analogen Verfahren, vielleicht gerade deshalb. Mhm. Klar, es kann jedes Kind kann irgendwie mit diesen Editoren rumspielen, einen Prompt, also eine Spracheingabe machen und irgendwas kommt dabei raus. Aber ich glaube, das ist ja noch nicht entscheidend, ob das dann ein gutes Kunstwerk ist.
Mhm. Eben, die Frage ist auch ein bisschen, was muss ich lernen? Also weil jetzt gibt's ja überall sofort natürlich all diese Kurse. Wie spricht man zu ChatGPT, um die besten Resultate zu generieren oder die genauesten und so weiter? Und dann finde ich, also muss ich jetzt die Sprache der künstlichen Intelligenz lernen, damit sie mir mein Resultat bringt? Das ist doch eigentlich wie verkehrt.
Ne? Mhm, also, das Pferd am falschen Ende.
Ja, das ist wie SEO-Text schreiben oder so. Also das sind Texte, die man generiert, um bei Suchmaschinen höher, dass die Webseiten höher raufkommen. Nicht? Das ist auch eine Art maschinelles Schreiben damit für die Suchmaschine. Und die Texte sind absolut banal und unlesbar eigentlich für Menschen.
Ist auf eine seltsame Art auch sehr zielgerichtet auf einen bestimmten Zweck. Ist wie man früher Eingaben gemacht hat für die Pro Helvetia, damit die Pro Helvetia es gut findet.
Ja, genau. Ja. Ja, es ist eben, aber vielleicht, also ich wäre ja froh, wenn ChatGPT schreiben Sie mir eine Pro Helvetia-Eingabe.
Zum Beispiel.
Das wäre natürlich nicht
meine
schlecht.
Meine Studierenden sagen bereits, sie hätten selbstverständlich ihre Bewerbungen mit Hilfe von ChatGPT verfasst. Und da kommt für mich ein Punkt, wo ich mich frage, ja, interessiert mich das zu lesen? Nein, es interessiert mich nicht, weil ich habe ein Gegenüber und ich möchte gerne wissen, was diese Person tut und denkt und nicht nur hat sie jetzt einen schlaueren oder weniger schlauen Prompt geschrieben.
Hm. Vor allem geht es auch wieder in diese Richtung von es gibt richtige und falsche Sprache oder es gibt die richtigen Begriffe und die falschen, die man verwenden soll. Und das ist eben, es gibt gesunde und nicht gesunde Menschen. Also dieses binäre Denken
kommt... Es gibt normale Menschen und nicht
ja,
normale.
Ja, genau. Ein Bewerbungsschreiben funktioniert so, nicht? Und dann... und wenn das wirklich so wäre, dann wären wir ja die Maschinen, nicht? Also, ja.
etwas noch zum Schluss, was mich interessieren würde. Patricia, du hast es vorhin angesprochen, die Folgen für die Gesellschaft, die das Ganze haben kann. Und was mich immer wundert, ist, was macht das eigentlich mit unserer Psychologie, wenn wir nicht mehr genau wissen, wer ist eigentlich die Absenderin der Absender?
Also ich habe das Gefühl, wenn ich einen Roman lese, stelle ich mir vor, jemand hat den geschrieben. Und wenn ich jetzt den Roman lesen würde und wüsste, eine Maschine hat das zusammengepuzzelt aus irgendwelchen Bestandteilen, ich bin mir nicht sicher, ob mich das gleich interessiert, weil das hat ja auch mit uns als Gesellschaft was zu tun, dass wir uns gegenseitig etwas erzählen oder mit anderen mitfühlen. Und die Maschine, die hat ja irgendwie weder Verstand noch Gefühle. Also ich glaube, dort bin ich mir nicht so sicher, ob ich Lust hätte, das zu lesen. Es ist so ein bisschen wie Junkfood für mich.
Ja, es imitiert einfach Gefühle. Aber ich meine, das wirft man ja gewissen Musikrichtungen auch vor.
Gewissen Texten übrigens
auch. Gewissen Texten auch. Ich finde es, wie du schon gesagt hast, ich finde es problematisch bei Dingen, die, also bei Fakten, also weil, das habe ich schon, auch schon ausprobiert, also ChatGPT hat keine Ahnung von Geschichte oder wie Geschichte funktioniert, da kommen die ganze Zeit Fakten, die einfach nicht stimmen, aber sind so geschrieben, als würde es irgendwie Sinn machen. Dann Fake News natürlich, eben diese Deepfakes mit Videos, wo irgendwie Joe Biden weiß doch nicht was erzählt und
Roger Federer verhaftet wurde.
Immer die ganze Zeit
kriege ich... Roger Federer wird jeden Tag von Neuem verhaftet.
Ich kriege jeden Tag eine Werbung. Ja, ich weiß auch nicht warum.
Ja.
Dort habe ich schon, also dort finde ich schon, sollte es eine Art, wenn möglich, irgendwie Überwachung geben, aber meine Güte, wer macht das und wie? Und,
die Überwachung eines Überwachungsmechanismus.
Ja, aber ich meine, wenn man sich auf Telegram oder so rumtummelt, merkt man, dass es den Leuten eh schon lange egal ist, was jetzt Fakt ist und was nicht, sondern nur, was skandalös ist und was langweilig ist, eigentlich noch wichtig.
Ich habe kürzlich eine Putzmittel Werbung gesehen, in der behauptet wurde, dass bereits 9 Millionen Frauen in der Schweiz dies verwenden.
9 Millionen Frauen?
Jetzt stellt sich die Frage, was ist daran falsch? Und dann kam der nächste Gedanke, eine österreichische Tourismuswerbung, in der stand, kommen Sie zu uns, wir bieten in jeder Saison etwas.
Saison?
In jeder Saison. Und das war dann monatelang, war das so zu hören. Und dann denkt man mit der Zeit plötzlich, vielleicht sind die ganz schlau, weil das bleibt jedem im Kopf. Trotz Webfehlers, oder? Der wird sich eher daran erinnern als an die Saison.
Ja. Ja, was mir noch in den Sinn kommt, wegen dem Absender, Urheber. Eben, ich denke halt schon, dass das Imitieren von etwas immer auch darauf basiert, dass was der Mainstream eben so ist und was gerade sich viele Klicks generiert. Und ich finde wichtig, dass man eben nicht vergisst, dass wahrscheinlich für alles immer noch sehr viele Menschen braucht und schon immer gebraucht hat.
Und auch bei der KI.
Auch bei der KI, ja.
Wie die Übersetzer, die hinterher, oder die Übersetzerinnen, die hinterher kontrollieren müssen, was jetzt gerade die Maschine übersetzt hat.
Ja, oder eben die kenianischen Bildbeschreiber, die dann irgendwie posttraumatische Stress haben, weil sie irgendwie furchtbare Bilder anschauen müssen den ganzen Tag.
Weil KI daraus etwas entwickelt.
Ich habe mir da auch noch so als Gedankenexperiment, wir sind ja extrem darauf fokussiert, dass ein Kunstwerk hat einen Schöpfer, eine Schöpferin, und das ist ja eigentlich auch nicht etwas, das immer schon so war. Also das kommt so ein bisschen aus der Renaissance, als Kunstschaffende begannen, ihre Werke zu signieren oder markieren. Und jetzt das Hypen von Stars ist ein Phänomen unserer Zeit. Und ich habe mich schon auch gefragt, ob das vielleicht auch ein bisschen eine Abkehr davon sein könnte. Plötzlich ist das etwas sehr so Demokratisches. Alle können Kunstwerke produzieren mit allen Problemen, eben Urheberrecht, Wertschöpfung und so weiter. Aber ich finde, es ist ein Gedanke wert, ob das vielleicht auch ein bisschen eine Abkehr von diesem Genietum sein könnte.
Ja, dass einfach dann das Objekt an sich bewertet wird und nicht mehr die Urheberin oder so, ja.
Aber gefährlich bleibt es eben trotzdem, und genau in der Richtung, in der du gesagt hast, zum Beispiel eben was Information angeht, die Informationsvermittlung, die heutzutage, ja, jeder kann sich einen Podcast leisten, wenn er Lust hat, oder? Und kann dann seine eigene Wahrheit über die Welt zum Besten geben. Und umso weniger wichtig werden dann, was weiß ich, etabliertere, ältere Formen von Informationsvermittlung.
Da ja, oder sogar überprüfte, ja.
Ja, eben. Also das ist, ist alles zweischneidig, das Ganze, oder? Also es braucht eine Regulation, eine Regulierung des ganzen Systems und eine stete Überprüfung.
Ja, ich glaube, da sind Sie jetzt dran, weltweit, aber das ist sehr schwierig, weil KI ja keine Landesgrenzen kennt und eben eigentlich jedes Land aber dann entscheiden muss, welche Rechte gelten wo. Also ich glaube, das wird eine riesige Herausforderung sein, da weltweit Lösungen dafür zu finden.
Ja, und ich glaube eben, dass man wirklich sich auch immer wieder selber zuhören sollte und nicht nur, was über diese KIs erzählt wird von den sogenannten Innovatoren, weil es wird ja immer die Innovation so hochgehalten und davor gewarnt. Und dabei sind es eigentlich immer die Arbeitnehmer, die dies überhaupt möglich machen und nicht die eben die Genies, wie du vorhin gesagt hast, ja.
Jedenfalls künstliche Intelligenz und Kultur. Ich nenne es jetzt mal noch künstliche Intelligenz, weil mir gerade nichts Besseres in den Sinn kommt. Algorithmen und Kultur hätte man auch sagen können oder wie auch immer.
Kybernetische Kunst.
Kybernetische Kunst, kurz zusammengefasst. Das war ein Rundumschlag. Wir haben ein bisschen, sind wir durch die ganze Problematik durchgewandert. Man sieht, es wird einiges an Fragen aufgeworfen. Und wir werden sicherlich in der Zukunft im Kulturstammtisch mehr dazu hören. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Patricia Schneider und Raphael Urweider. Mein Name ist Erik Facko und herzlichen Dank auch natürlich im Kulturmuseum in Bern, wo wir heute zu Gast waren. Wenn Sie mehr wissen möchten über den Kulturstammtisch, die Adresse oder die Homepage finden Sie unter kulturstammtisch.ch. Anmerkungen, Fragen und Sonstiges geht dorthin.